ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 12. April, und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, und es geht eine weitere Woche zu Ende, in der sich der US-Kongress nicht mit den Militärhilfen für die Ukraine befasst hat. Der britische Außenminister David Cameron war diese Woche in den USA und er hat dort kräftig um Zustimmung geworben, auch bei dem Mann, der in der Republikanischen Partei den Ton angibt. Cameron war am Montagabend zu Hause bei Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida und am Dienstag ist er dann in die amerikanische Hauptstadt geflogen, um sich dort mit seinem Außenministerkollegen Antony Blinken zu treffen. Und klar, auf der gemeinsamen Pressekonferenz ist der britische Außenminister Cameron auch nach seinem Besuch bei Trump gefragt worden. Und so richtig wollte er dann aber nicht rausrücken mit der Sprache. Er sagte, man habe über eine Reihe wichtiger geopolitischer Themen gesprochen, was man halt sagt, wenn man nichts sagen will. Und auch auf mehrfaches Nachfragen nach einem möglichen NATO-Austritt der USA bei Trumps Wiederwahl und ob Trump denn weiter die Ukraine-Hilfe im Kongress blockieren wolle, auf dieses mehrfache Nachfragen, da hat der britische Außenminister schließlich das geantwortet.
Schauen Sie, mit wem immer ich auch spreche, argumentiere ich folgendermaßen. Wir müssen alles tun in diesem Jahr, um die NATO so stark wie möglich zu machen. Um alle Mitgliedstaaten dazu zu bringen, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Und wir müssen alles tun, um die Ukraine im Kampf zu halten. Auch für die USA ist es ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Hälfte der russischen Militärausrüstung wurde in diesem Krieg bereits zerstört, ohne das Leben eines einzigen US-Soldaten zu verlieren. Das ist eine Investition in die Sicherheit der USA.
Jetzt gehört David Cameron sicherlich nicht zu den Lieblingsbriten von Donald Trump. Cameron hat nämlich vor einigen Jahren Trump in seiner Biografie deutlich kritisiert. Und wir wissen, kritisiert zu werden, kann Trump genauso wenig leiden wie zu verlieren. Und Trumps Team hat nach dem Treffen auch nur eine schriftliche Erklärung rausgegeben und hat darin gesagt, es sei bei dem Gespräch mit Cameron um die Notwendigkeit gegangen, das 2%-Ziel der NATO zu erreichen und um die Frage, wie das Töten in der Ukraine beendet werden könne. Mutmaßlich gehen aber in diesem letzten Punkt die Ansichten von Trump und Cameron stark auseinander. Für Trump scheint denkbar, dass die Ukraine Gebiete an die Russen abtreten muss. Cameron hingegen unterstützt die Ukraine in ihrem Ziel, die von Russland annektierten Gebiete komplett zurückzubekommen. Und der britische Außenminister hat in den vergangenen Wochen immer wieder an unterschiedlichen Orten klargemacht, auch hier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit Annalena Baerbock. Für ihn ist Russlands Krieg gegen die Ukraine die größte Herausforderung für seine Generation.
Future generations are going to look back at us. Künftige Generationen werden auf uns zurückblicken und uns fragen, habt ihr genug getan, nachdem dieses Land von einem Diktator überfallen wurde, der mit Gewalt neue Grenzen ziehen wollte? Habt ihr eure Lektion aus der Geschichte gelernt? Habt ihr genug getan?
Und darauf mit Ja zu antworten, fällt schwer, wenn man auf die Ukraine schaut und wie brachial ihre Menschen und auch ihre zivile Infrastruktur besonders in den vergangenen Wochen von Russland unter Beschuss genommen wurden und auch immer noch werden. Und laut Vereinten Nationen sind in diesem März mehr als 600 Ukrainerinnen und Ukrainer, Zivilisten sind das, durch die russischen Angriffe getötet oder verwundet worden. 20% mehr im Vergleich zum Vormonat, also ein Fünftel. Und das ist wirklich eine schlimme Folge von dem russischen Beschuss. Und von diesen mehr als 600 Menschen waren mindestens 57 Kinder und Kleinstkinder. Und Carsten, du guckst ja gleich nochmal auf die Lage in der Ukraine, also vor allen Dingen auch auf den russischen Beschuss von zivilen Einrichtungen. Und außerdem in unserer heutigen Folge ein Gespräch mit dem Experten für Sicherheitspolitik Dr. Frank Sauer von der Bundeswehr-Universität in München. Er ist Politikprof und Podcaster in einer Person. Aber jetzt erstmal gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Das machen wir, und zunächst mal militärisch. Da gibt es Business as usual, könnte man sarkastisch sagen. Also die russischen Truppen setzen ihre begrenzten Angriffe an der ganzen Front offenbar weiter fort. Unter anderem das Institute for the Study of War in den USA, der Think Tank, sagt, es gibt weiterhin bestätigte Vorstöße russischer Einheiten. Hier wurde genannt die Nähe von Kremina, auch westlich von Bachmut und im Grenzgebiet Donetsk-Saporischja. Das alles ist das, was wir jetzt schon kennen, relativ ruhig dort. Ganz im Gegensatz zu dem, du hast es angesprochen, was am Himmel über der gesamten Ukraine derzeit passiert, seit Tagen schon. Das ist im Moment auch, denke ich, die wichtigere Entwicklung. Das sind die ausgeweiteten, stark ausgeweiteten russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Die Streitkräfte der russischen Seite führen offenbar seit Tagen eine weitere groß angelegte Serie, vor allem von Raketen- und Drohnenangriffen gegen die Ukraine durch, dort immer wieder im Ziel, die Energieversorgung, die Energieinfrastruktur mit großen und wohl auch langfristigen Schäden. Nur mal ein Beispiel: Die ukrainische Luftwaffe berichtet aktuell, dass russische Streitkräfte allein in einer Nacht, nämlich in der Nacht auf den 11. April, 82 Luftziele angegriffen haben, auch 82 Marschflugkörper zum Beispiel, Kinschal-Raketen, auch Drohnen abgefeuert haben. Davon ist es der ukrainischen Seite lediglich gelungen, 57 abzuschießen. Also auch das ist eine Entwicklung, die wir seit längerem beobachten. Die Trefferquote, sage ich mal, die Abschussquote ist nicht besonders gut. Nach staatlichen Angaben in Kiew handelt es sich dabei um den jetzt schon dritten großen russischen Angriff auf die ukrainische Stromerzeugung allein in diesem Jahr. Aktuell gibt es Berichte, dass ein großes Wärmekraftwerk bei Kiew zerstört worden ist. Das ist der größte Stromlieferant für die Hauptstadt und die Umgebung. Das hat natürlich extreme Folgen, auch sicherlich zum Beispiel für Krankenhäuser. Dazu gibt es oder hat es mindestens 10 Angriffe auf kritische Infrastruktur in und um Kharkiv gegeben. Die Stadt, von der man annimmt, dass sie das Ziel der nächsten russischen Offensive sein könnte. Aber auch ganz im Westen, in Lviv, ist zum Beispiel eine Gasverteilungsanlage und ein Umspannwerk angegriffen und getroffen worden mit entsprechenden Schäden. Das Ganze auch in Saporischja. Es gibt viele Berichte, unter anderem auch in den USA natürlich. Das Wall Street Journal berichtet, dass durch russische Angriffe inzwischen allein 80% der Kapazität von DTEK, das ist das größte private Energieunternehmen der Ukraine, ausgefallen sind. Das Unternehmen liefert insgesamt etwa 20% des Stroms der Ukraine. Da wird einem klar, welche Dimension das hat. Es gibt auch Zahlen dazu. Der Vorstand hat sich geäußert, dieses Unternehmens, und hat gesagt, DTEK hat allein im ersten Kriegsjahr 110 Millionen US-Dollar für Reparaturen von Schäden ausgeben müssen durch russischen Beschuss. Das, wie gesagt, im ersten Kriegsjahr. Wenn man sich jetzt daran machen müsste, die aktuellen Schäden zu beheben, würde das mindestens doppelt so viel kosten. Auch das macht klar, was da eigentlich passiert. Putin, der russische Präsident, hat sich dazu zu Wort gemeldet und hat gesagt, er sehe das als einen Schritt zur Entmilitarisierung der Ukraine, auch wohl als Rache für ukrainische Angriffe auf zum Beispiel Ölraffinerien in Russland. Putin wird mit dem Satz zitiert: Wir gehen davon aus, dass wir auf diese Weise Einfluss auf den militärisch-industriellen Komplex in der Ukraine nehmen. Also kein Wort zu zivilen Kollateralschäden, die, wie du ja eben gesagt hast, schrecklich sind. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat erklärt, eine von vielen Stimmen jetzt in der Reaktion darauf, dass die Ukraine deutlich mehr Luftverteidigung braucht. Da wird auch immer wieder nach Patriot-Systemen gerufen, aber nicht nur danach. Und die internationale Diskussion wird natürlich dadurch noch intensiver werden. Wann kommen mehr Systeme?
Also mehr Luftverteidigung ist nötig. Da hat ja auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock so eine Initiative gestartet, um mehr Patriot-Systeme aus dem Westen in die Ukraine zu bekommen. Mehr Luftverteidigung aus den westlichen Staaten. Und es zeigen auch die Zahlen von Meinungsforschungsinstituten, dass diese prekäre Situation in der Ukraine viele Menschen in Deutschland nicht kalt lässt. Nach den neuesten neuesten Zahlen vom ZDF-Politbarometer ist die Forderung nach mehr militärischer Hilfe für die Ukraine in Deutschland deutlich gestiegen. Im Februar waren noch 33% der Befragten für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und jetzt im März sind 42% in Deutschland, also 11 Prozentpunkte mehr dafür. Und für 31% der Befragten soll es beim bisherigen Umfang bleiben. Und wenn man das zusammenzählt, dann sind es insgesamt 73% der Deutschen, die dafür sind, die Ukraine militärisch stärker zu unterstützen. Und nur 22% wollen, dass der Westen die Ukraine militärisch weniger unterstützt. Also du hast gesagt, und Kuleba zitiert den ukrainischen Außenminister, die Ukraine braucht mehr Luftverteidigung aus dem Westen, aber das ist nicht alles, oder?
Absolut nicht, natürlich nicht. Es bleibt immer noch das große Problem der fehlenden Artilleriemunition. Wir haben da immer wieder darüber berichtet. Jetzt hat auch der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen in Europa Alarm geschlagen. Das ist ein Vier-Sterne-General namens Christopher Cavoli. Der hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, schon jetzt hätten die russischen Invasionstruppen 5-mal so viel Artilleriegeschosse wie die ukrainische Seite. Das hat er am Mittwoch dieser Woche im US-Kongress gesagt. Aber in wenigen Wochen rechnet er mit einer dramatischen Verschlechterung der Lage aus ukrainischer Sicht, nämlich mit einer Veränderung dieses Verhältnisses von auf 10-1. Und er hat auch gesagt, da spricht denn der Militär aus ihm, der größte Killer auf dem Schlachtfeld sei nun mal die Artillerie, in den meisten Konflikten aber hier ganz bestimmt. Ohne Nachschub, vor allem an diesen 155 mm Granaten, werde die Fähigkeit der Ukraine schwinden, das Territorium und den Luftraum zu verteidigen. Und dann hat er noch einen prägnanten Satz gesagt, den ich mir sofort gemerkt habe: Im Krieg verliert immer der, der nicht zurückschießen kann.
Aber zum Schießen und auch zum Kämpfen braucht es Soldaten. Und das ist ja kein einfaches Thema in der Ukraine.
Absolut nicht. Die Ukraine hat eben anders als Russland nicht ein riesiges Reservoir an potenziellen Kämpfern. Das ist sehr eingeschränkt, allein weil die Ukraine eben sehr viel kleiner ist. Aber es gibt jetzt nach langer Diskussion, nach monatelanger Diskussion, offenbar neue Mobilmachungsregeln. Das Parlament in Kiew hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Überarbeitung der Einberufungspraxis verabschiedet, nachdem ein ukrainischer General gesagt hatte, dass die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld im Osten inzwischen bis zu 10-fach überlegen seien. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Man sagt eigentlich, wenn jemand mit Erfolg angreifen will, dann genügt, sage ich mal in Anführungsstrichen, schon eine Überlegenheit von 3-1. Also viel zu viel russische Kämpfer, viel zu wenig ukrainische Verteidiger. Das soll sich ändern. Das Kriegsrecht hat ja anfangs in dem Land nur zugelassen, dass Männer über 27 zum Kampf einberufen werden konnten. Präsident Zelensky hat diese Altersgrenze jetzt auf 25 gesenkt, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Es gibt eben und gab sehr viele junge Männer, die einfach alles getan haben, um unter dem Radar zu bleiben, um sich so dem Wehrdienst zu entziehen. Jetzt hat dieses neue Gesetz den Versuch gestartet, da was zu machen. Alle ukrainischen Männer haben nun 60 Tage Zeit, ihre persönlichen Daten überhaupt erstmal bei den Militärbehörden zu aktualisieren, damit die mal bekannt sind, sozusagen amtskundig. Bislang waren die Ämter auf alte Daten angewiesen und die waren natürlich nicht vollständig. Auch neu fiel mir auf, verurteilte Straftäter sollen künftig auch in der Ukraine dienen können, aber wohl nicht, ich sag's mal salopp, die ganz schweren Jungs, so wie Russland das ja seit Anfang dieses Konfliktes schon handhabt. Ein früherer Vorschlag übrigens, eine zeitliche Begrenzung für die Mobilisierung festzulegen, also zu sagen, ihr müsst nur so und so lange kämpfen, die gibt es nicht. Das hat man fallen lassen. Das heißt, der Militärdienst für ukrainische Männer und Frauen natürlich auch, die ja freiwillig an der Front sind dort, bleibt unbefristet. Und das ist natürlich ein heikles Thema für diejenigen, vor allem die seit Anfang an kämpfen und mittlerweile vollkommen erschöpft sind. Experten sagen nun, dass dieses Gesetz das Mobilisierungsproblem der Ukraine vielleicht teilweise lösen könne, aber auch das hänge davon ab, wie es umgesetzt werde. Ich mache mal in Klammern Korruption, haben wir auch immer wieder berichtet. Es gab ja Wege, auch mit Geld sich da freizukaufen, natürlich illegal. Wenn alles so läuft, dann werde das Gesetz frühestens Mitte Mai seine Wirkung entfalten.
Also dieses Thema verurteilte Straftäter als Soldaten an der Front, das kennen wir ja vor allen Dingen aus Russland von den Wagner-Söldnern und damit hat ja Russland auch seine Einheiten immer wieder aufgefüllt. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass die Russen damit auch Probleme haben.
Das ist ganz offensichtlich der Fall. In Ruhe hatte ich Gott sei Dank diese Woche Zeit, mal durch die New York Times und die Washington Post zu gehen. Und in der Times bin ich fündig geworden. Da gibt es nämlich einen großen Artikel, der mal nachguckt, was passiert eigentlich, wenn diese Männer, die ja in Russland wegen schwerster teils Verbrechen verurteilt worden waren, dann in die Ukraine gegangen sind, um zu kämpfen. Was passiert, wenn die zurückkehren? Und da schreibt die Zeitung, sie kommen, um erneut zu töten. Und das ganze Konzept sei auf tragische Weise nach hinten losgegangen, wenn ehemalige Häftlinge nämlich begnadigt werden und dann eben nach Hause zurückkehren und weitermachen wie vorher. Das ist sozusagen der Tenor dieses Artikels. Finde ich nicht überraschend, aber die Recherche ist doch spannend, weil sie einfach das beweist, finde ich, was man schon lange so geahnt hat.
Und wie ich die New York Times kenne, gibt es bestimmt auch einige konkrete Beispiele für ihre Geschichte. Welche?
Die haben wirklich heftig und umfangreich recherchiert, wie immer. Ich nenne mal eins, Viktor Safinow wird da erwähnt, ein Mensch, der bereits wegen verschiedener Straftaten inhaftiert war, Raub, Autodiebstahl, Körperverletzung. Dann hat er laut New York Times 2020 während eines Streits, wie es heißt, eine Trinkgefährtin ermordet mit 4 Messerstichen in die Brust. Das Gericht in Sibirien hatte ihn zu 11 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Er ist dann zur damals ja noch existenten privaten Wagner-Söldnergruppe gestoßen. Dort habe man ihm Freiheit und eine Rehabilitation angeboten, wenn er in die Ukraine geht. Das hat er dann auch gemacht. Der Mann, der vorher in einem Leichenschauhaus gearbeitet hatte, ist dann in die Ukraine zum Kämpfen gegangen. Im Februar dieses Jahres war sein Dienst vorbei. Er ist zurückgekommen und wurde sofort gesehen, wie er wieder betrunken durch die verschneiten Straßen torkelte, schreibt die Zeitung. Anwohner sollen sich beklagt haben über ihn. Er wiederum hat sich beklagt, dass ihm als Veteran nicht genügend Respekt entgegengebracht worden sei. Laut Polizeibericht hat er denn in einer Nacht 2 Leute umgebracht, einen männlichen Wiedertrinkkumpel, wie es heißt, mit einem Brecheisen aus Metall erschlagen und eine eigene Tante hat er auch getötet mit einem Schlag auf den Kopf. Und dann hat er auch noch ihr Holzhaus niedergebrannt.
Das ist wahrscheinlich ein Beispiel von vielen, oder?
Ja, das sieht so aus. Die New York Times schreibt selber, was auch nicht wirklich überrascht, dass Gesamtzahlen, verlässliche Zahlen über rückfällige Straftäter in Russland schwer zu ermitteln sind. Das wundert jetzt nicht bei der offenen Informationspolitik der Regierung in Moskau, die eben nichts rauslässt und nichts genehmigt, was den Krieg in irgendeinem schlechten Licht aussehen lässt. Es gibt aber eine Untersuchung russischer Gerichtsakten durch ein unabhängiges Medienunternehmen. Wir haben das auch schon mehrfach zitiert. Verstka ist der Name, die arbeiten vom Ausland aus. Und dort wurde festgestellt, dass es im vergangenen Jahr 23 mindestens 190 Strafverfahren gegen begnadigte Wagner-Kämpfer gegeben haben soll. Darunter 20 Fälle von Mord oder Mordversuch, aber auch Vergewaltigung, Raub, Drogen, Delikte und vieles andere. Das Problem dabei ist, schreibt die Times, dass viele Verwandte und Freunde der Opfer, wenn sie überhaupt gesprochen haben, dann nur unter der Bedingung anonym bleiben zu wollen, weil sie einfach fürchten, dass die Mörder einfach noch eine Begnadigung erhalten, dass das immer weitergeht und sie dann verfolgen könnten. Die Befragten befürchten auch, dass die Behörden sie aufgrund von Kriegsgesetzen, zum Beispiel wegen der Verunglimpfung des Militärs, anklagen könnten. Also da ist ein großes Schweigen, ein großer Mantel des Schweigens und der Angst. Verbrechen, schreibt die Times, die von Veteranen begangen werden, werden als Folge eben oft gar nicht gemeldet. Und sie zitieren auch einen russischen Soziologen, Kirill Titaev, der an der Yale-Universität arbeitet und sich mit der Problematik befasst, der gesagt, wir reden hier über eine Geschichte unsichtbarer Gewalt, ein großes Problem für die Gesellschaft, aber eines, das die Gesellschaft eben so nicht erkannt hat. Das Ganze wird schwer gemacht, eben weil diese ehemaligen Sträflinge, wenn sie denn wiederkommen, nicht nur stolz sind und sagen, ich bin ja jetzt ein Veteran, möchte anerkannt werden. Sie haben auch sehr, sehr viel Geld, verhältnismäßig. Die verdienen ja viel da im Krieg. Sie kommen also als reiche Leute zurück und haben alle Möglichkeiten, auch andere einzuschüchtern. Davon machen sie wohl Gebrauch. Und es gibt auch mittlerweile Anwälte von Hinterbliebenen, von Opfern, die der Staatsanwaltschaft vorwerfen, die Verfahren gegen solche rückfällig gewordenen Veteranen nur sehr langsam voranzutreiben, wohl in der Hoffnung, dass das sich irgendwann einfach ausläuft, dass da keiner mehr drüber redet. Ein Anwalt wird in der Zeitung zitiert und hat gesagt, das ist ein neues Maß an Gesetzlosigkeit hier bei uns in Russland. Wir bekämpfen die Ermittler mehr als die Angeklagten. Das heißt also, um es mal zusammenzufassen, das, was Russland da macht, wir setzen auch ganz schwere Verbrecher an die Front und rehabilitieren sie, führt in der zweiten Reihe dann zu einer Destabilisierung der inneren Sicherheit. Und das ist auch eine von vielen tickenden Zeitbomben in dem Land, denke ich.
Ja, vielen Dank, Carsten. Ich freue mich jetzt über einen ganz besonderen Gesprächspartner aus der Welt der Wissenschaft und aus der Welt der Podcasts. Er hat in Frankfurt am Main unter anderem Politik studiert und dort auch seinen Doktor gemacht. Er hat sich an der Bundeswehr-Universität in München habilitiert, wo er Politikwissenschaft lehrt, und er kennt sich exzellent aus mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Außerdem ist er Kollege, Podcast-Kollege. Er gehört zum Team des beliebten Podcasts Sicherheitshalber. Ich erreiche ihn in München. Herzlich willkommen, Dr. Frank Sauer.
Hallo, ich grüße Sie. Ich freue mich sehr, dass ich bei Streitkräfte und Strategien mal wieder dabei sein kann.
Ja, Sie haben mir das ja erzählt. Ihr letzter Auftritt bei Streitkräfte und Strategien ist schon etwas her. Das war damals noch mit Andreas Flocken.
Grüße an dieser Stelle.
Die wird er hören, weil er hört nach wie vor regelmäßig diesen Podcast. Also schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Lassen Sie uns zuerst über die Bundeswehr sprechen und die Zeitenwende. Jetzt erfahren wir diese Woche, das Verteidigungsministerium hat sein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro schon so gut wie ausgegeben oder zumindest verplant. Spätestens bis zum Jahresende soll klar sein, was die Bundeswehr mit ihren 100 Milliarden Sonderschulden, das ist es ja letztendlich, was sie damit alles bestellen will. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Herr Sauer, die Zeitenwende läuft, aber nicht im Deutschlandtempo. Und offenbar haben die Leute im Verteidigungsministerium Ihnen zugehört und bestellt, was das Zeug hält. Zufrieden?
Naja, zufrieden, ich meine, an mir hängt es ja nicht. Also ich finde es grundsätzlich erstmal begrüßenswert. Ich weiß, dass wir Diskussionen geführt haben am Anfang mit Blick auf die Frage, wie lange wird das wohl dauern, diese 100 Milliarden tatsächlich auch auszugeben. Und das Geld ist natürlich nicht ausgegeben. Es ist genau, wie Sie richtig gesagt haben, jetzt verplant. Aber es ist eben alles verplant. Es sind 99 Milliarden, 999 Millionen und ein paar gequetschte von diesen 100 Milliarden tatsächlich verplant. Relativ rasch ist das geschehen und das ist ja im Grunde auch eine gute Botschaft. Also an der Stelle ist vielleicht tatsächlich dieses neue Deutschland-Tempo am Wirken. Zugleich muss man sagen, mehrere Punkte. 100 Milliarden verplanen ist natürlich nicht Zeitenwende. Die nächste Frage ist, wie geht's eigentlich weiter? In der Diskussion stecken wir ja schon drin, also dass mehr Geld benötigt werden wird, etwa nur mit Blick auf die Brigade in Litauen. Darüber diskutieren wir in den letzten paar Tagen vermehrt. Also konkret die Frage, wenn wir nicht neue Sonderschulden machen wollen permanent, wie geht's jetzt eigentlich konkret weiter mit dem Einzelplan 14 und den planmäßigen Verteidigungsausgaben, die wir uns leisten als Bundesrepublik Deutschland? Und letzter Punkt, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen anderen Strukturen, die alle definitiv noch nicht auf Deutschland-Tempo sind? Können wir da vielleicht auch ein bisschen was ändern und ein paar Dinge beschleunigen und verschlanken und schneller machen? Da, finde ich, gibt's durchaus noch diverse Baustellen, auf die man gucken kann.
Also Sie haben da wichtige Punkte aufgezählt, weil ich habe mich das nämlich auch gefragt, als ich diese Meldung gelesen habe von den Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was das denn jetzt heißt. Also die 100 Milliarden Euro soweit verplant und jetzt haben wir 2024, wir haben aber noch 2025, 2026 und 2027. Das ist ja so dieser Zeitraum, in dem die 100 Milliarden ausgegeben werden sollen. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist ja in dem regulären Verteidigungshaushalt, den Sie ja auch schon erwähnt haben. In diesem Jahr sind da nur in Anführungsstrichen 500 Millionen Euro für Investitionen. Was heißt das dann in den nächsten Jahren für Investitionen über diese 100 Milliarden hinaus für die Bundeswehr?
Na, wenn wir so weitermachen würden, wie es zurzeit geplant ist, gibt es irgendwann, und zwar sehr bald, 2027 ungefähr, überhaupt gar kein Geld mehr zum Investieren in die Bundeswehr. Ne? Also wir schaffen dieses Ziel der 2% am Bruttoinlandsproduktanteil für Verteidigungsausgaben nur, weil wir eben diese 100 Milliarden da reinrechnen. Wenn die dann jetzt, ist das der Fall, verplant sind, sind wir beim ganz normalen Einzelplan 14 Verteidigungshaushalt. Und wenn die Bundeswehr dann all diese Dinge tatsächlich auf dem Hof stehen hat, die wir jetzt beschaffen mit diesen 100 Milliarden, und deswegen ging das im Übrigen auch so schnell, da wurden einfach, was völlig vernünftig ist, das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern ich konstatiere das nur, da wurden eben einfach nur marktverfügbare Dinge gekauft. Und das war ja auch eigentlich immer die Forderung und das wurde jetzt getan und das ist sehr, sehr gut. Und es fängt an mit einfachen Ausrüstungsgegenständen für die Soldatinnen und Soldaten, ja, also wirklich Socken, Rucksäcke, Plattenträger etc. und geht hin bis zum großen Transporthubschrauber oder dem F-35-Kampfjet. Aber die Dinge waren einfach da, die hätte man eh kaufen müssen. Jetzt hat man sie gekauft und die Frage ist, wie geht's weiter? Weil man hat die Sachen dann ja und dann muss man die am Laufen halten und man will vielleicht auch nochmal irgendwie ein bisschen Geld haben, um weiter zu investieren. Sonst steht man ja in 20 Jahren wieder da mit einer Truppe, die veraltet ist. Also haben wir quasi nur dasselbe Problem ein bisschen in die Zukunft geschoben. Und da führt an sich irgendwie an der Antwort, an der politischen, kein Weg vorbei. Die Frage ist, will die Ampel versuchen, das irgendwie in die nächste Legislatur reinzuschieben und das anderen überlassen? Oder kriegen wir da jetzt noch eine Antwort auf diese Frage? Und ich meine, wenn man dem Herrn Pistorius zugehört hat in den letzten paar Tagen, der sagt ja relativ konkret, wie er sich das vorstellt, nämlich dass er sagt, also vielleicht sollten wir doch nochmal für Verteidigung eine Ausnahme machen, auch was die Schuldenbremse angeht und uns hier drauf einigen, dass wir eben Planbarkeit und eine finanzielle Absicherung schaffen wollen. Das ist aber eine offene Sache. Also heute habe ich gelesen, heute Morgen noch, der Finanzminister Herr Lindner hat schon also sehr klar Nein gesagt dazu. Also es wird eine spannende Diskussion.
Es wird in jedem Fall eine spannende Diskussion und Sie haben den Verteidigungsminister angesprochen mit dem, was er gesagt hat. Das war bei den Kolleginnen vom ZDF am Montag bei Was nun? Und ich kann auch den O-Ton mal einspielen.
Es geht um Entscheidungen, es geht um Prioritätensetzung. Und ja, es wird Einschnitte im Haushalt geben müssen, wenn wir die Verteidigung gewährleisten wollen. Ich bin nur der Auffassung, damit bin ich nicht alleine, es wird nicht alleine durch Umschichtungen gehen bei den Beträgen, über die wir reden. Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen. In dieser Koalition oder in der nächsten, weil völlig klar ist, nach meiner festen Überzeugung, die Beträge, über die wir reden, sind nicht mal ebenso aus dem Fleisch herauszuschneiden, das da ist.
Also das wird in jedem Fall noch interessant, weil es ist ja so, Lindner, der Finanzminister, der FDP-Chef, möchte nicht die Schuldenbremse lockern. Ich war jetzt am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Unionsfraktion. Dort hat Friedrich Merz gesprochen. Es ging auch um 2 Jahre Zeitenwende. Da war auch nicht zu erkennen, dass er von der Schuldenbremse lassen möchte. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, dass die Obfrau im Verteidigungsausschuss der Union, Kerstin Vieregge, dass sie gesagt hat, also sie könnte sich ein zweites Sondervermögen durchaus vorstellen. Und in diesem Zusammenhang, also bei diesem Werben um mehr Geld, fand ich auch noch etwas sehr interessant, was der Verteidigungsminister am Montag bei den Kolleginnen vom ZDF gesagt hat.
Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen. Wir haben die 30 Jahre Friedensdividende gehabt, mehrere hundert Milliarden, sagen die Volkswirte, eingespart. Jetzt müssen wir investieren, weil unsere Verteidigung ist jetzt der Schlüssel für die Zukunft und für die Sicherheit unseres Landes. Und uns nützen die schönsten digitalen Bibliotheken und die schönsten Fahrradschnellwege nichts, wenn wir angegriffen werden und nicht in der Lage sind, uns verteidigen zu können. Das muss jetzt das Gebot der Stunde sein.
Also das muss das Gebot der Stunde sein, sagt der Verteidigungsminister. Und es geht ja so in die Richtung Mindset. Und dazu hat uns unser Hörer Jürgen Schulz Folgendes geschrieben. Das Wort Zeitenwende spiegelt sich in meiner Wahrnehmung nach in absolut keiner Maßnahme wieder, außer dem einmaligen Sondervermögen. Ich habe leider den Eindruck, dass wir uns tatsächlich nicht verändern wollen, immer noch keine Notwendigkeit sehen, Veränderungen herbeizuführen. Herr Sauer, hat unser Hörer Jürgen Schulz recht? Wollen wir uns nicht verändern?
Er hat recht, aber ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme mal die Gegenposition ein. Also ich finde, wir müssen hier auch, wenn wir diese Diskussion als Gesellschaft führen, wirklich versuchen, wechselseitig mehr Empathie aufzubringen. Ich beobachte auch bei dieser gesamten Debatte um Zeitenwende und was sind die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Das sind ja nicht nur die komplett geänderten Bedingungen der Sicherheit in Europa, sondern es sind andere sehr, sehr große Herausforderungen, wie die Klimakrise, wie die sich wandelnde Demografie und die Frage, wie wir mit Migration umgehen und so weiter. Das hängt alles miteinander zusammen, ne? Also, dass wir natürlich nicht nur einen Fachkräftemangel haben, mit Blick aufs Handwerk zum Beispiel, sage ich mal, sondern
auch
natürlich
auf die Bundeswehr.
Die Bundeswehr natürlich auch nicht das Personal bekommt, was sie eigentlich dringend bräuchte. Das sind ja alles Dinge, die miteinander verknüpft sind. Und eine Anekdote, die ich da einstreuen könnte, wäre eben, dass ich im Rahmen dieser Vorbereitung der nationalen Sicherheitsstrategie an einem dieser Bürgerdialoge teilgenommen habe. Und ich hatte da so eine kleine Rolle, habe ein bisschen was erklärt und dann bin ich natürlich da geblieben und habe mir das angeschaut und habe auch gesehen, wie dann die Frau Baerbock mit den Bürgerinnen und Bürgern so ins Gespräch kam und habe das im Grunde von außen beobachtet. Und ich will das jetzt nicht auf so eine Generationenfrage zuspitzen, aber es ist schon so, dass es einfach quasi so diese Generation gibt vor mir. Ich bin 43.
Alles klar.
Also so die Leute, die sagen, okay, noch ein paar Jahre, dann gehe ich in Rente oder ich bin jetzt gerade in Rente. Und man muss das auch aus Perspektive dieser Menschen sehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil der Wählerschaft in Deutschland. die haben im Grunde ja diese letzten 30 Jahre so erlebt, dass sie die Früchte geerntet haben, in gewissem Sinne ihrer Arbeit. Wir haben uns wiedervereinigt friedlich in Deutschland, der Ost-West-Konflikt wurde beerdigt, die Beziehungen mit Russland waren in den 90ern gut und man muss es sagen, es ist für die Leute schwer, ich habe Empathie, die sagen, mein Punkt war im Grunde, ich gucke jetzt noch, dass ich das Häuschen irgendwie gut im Schuss habe und dann mach mal ein bisschen Urlaub und ich genieße so ein bisschen auch dann die Rente und solche Sachen und die sehen sich jetzt dem gegenüber, wie muss ich zukünftig heizen, was ist mit dem Auto, elektrisch, Klimakrise, werde ich demnächst weggespült hier von irgendeiner Flut und dann plötzlich auch noch diese ganzen Sicherheitsthemen, ist es denn wirklich so, dass Russland uns angreifen will und so, man merkte das den Leuten an, die sind quasi verzweifelt, weil 30 Jahre lang Erfahrung von heute auf morgen quasi auf links gezogen. Der Hörer, der Ihnen geschrieben hat, hat recht. Wir sind zu langsam beim Umstellen im Kopf. Aber wir müssen aufpassen, wie wir diese Diskussion führen. Wir müssen mit Empathie aufeinander zugehen und uns zuhören. Und den Menschen, die das schwierig finden und die sagen, kann man diesen Krieg nicht einfrieren und warum verhandeln wir nicht einfach oder sowas, denen müssen wir das sehr ruhig und gelassen erklären, warum eben zum Beispiel ein Herr Putin gerade jetzt aktuell, wo Russland so in der Vorderhand ist, einfach nicht verhandeln will. Und dass wir auch zum Beispiel der Ukraine nicht Waffen liefern, statt zu verhandeln, weil wir irgendwie alle Waffen liefern gut finden oder Krieg wollen oder sowas. Niemand will Krieg und niemand will unbedingt Waffen produzieren. Wir wollen Windräder und Kitas bauen, ja eigentlich. Auch Herr Pistorius vermutlich würde das lieber wollen. Sondern wir müssen das eben tun, diese Waffen der Ukraine geben, um zu verhandeln. Zumindest hat keiner bis jetzt die zündende Idee gehabt, wie wir es anders hinbekommen, nur an diesen Punkt bekommen, indem wir ihn dazu zwingen. Und das geht eben aktuell leider nur mit militärischer Gewalt. Und das muss man immer wieder erklären und die Leute mitnehmen. Sonst kriegen wir nicht nur es nicht hin, dass wir Zeitenwende in den Köpfen wirklich sozusagen stemmen, sondern dann tun wir uns einen Bärendienst, dann kriegen wir nur mehr Spaltung und Polarisierung und böses Blut.
Und wenn Sie auf die Bundesregierung schauen oder generell auf Deutschland, von wem finden Sie, dass er das oder sie das besonders gut macht? Das erklären?
Also der Robert Habeck erklärt diese Sachen extrem gut. Olaf Scholz erklärt aus meiner Sicht viel zu wenig und wenn, dann nicht gut.
Und der Verteidigungsminister?
Der macht, wie ich finde, diese Dinge auch extrem gut. Das sind tatsächlich die beiden Minister aktuell, wo ich sagen würde, bei den beiden, also Pistorius und Habeck, da ist der Groschen gefallen. Da ist bei Verteidigung, Energietransformation, Resilienz, diesen ganzen Dingen, die wir machen müssen, einfach eine klare Linie drin, wie die Politik da formuliert wird, welche Ziele da gesteckt werden und auch eine wirkliche Fähigkeit und eine Bereitschaft, die Dinge zu erklären.
Zu erklären ist das eine und dann auch noch in Richtung Zeitenwende versuchen, Politik zu machen. Das versucht ja auch der Verteidigungsminister, haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen. Er möchte ja auch gerne die Bundeswehr kriegstüchtig machen, wie er das formuliert. Ein Begriff, von dem wir wissen, dass er nicht allen gefällt, aber auf jeden Fall möchte er die Bundeswehr fit machen und wieder mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung ausrichten. Und ein Teil dieser Zeitenwende, wenn Sie so wollen, ist ja die Strukturreform, die er in der vergangenen Woche in Berlin vorgestellt hat. Und das ist ja so im Kern, dass die Einsätze der Bundeswehr im Inland und im Ausland in Zukunft über ein gemeinsames Kommando laufen sollen und geführt werden sollen. Künftig soll es zudem noch eine neue Teilstreitkraft geben, neben Heer, Luftwaffe und Marine. SCIR, das ist die Teilstreitkraft, die sich um Cyber und Digitalisierung kümmern soll. Was halten Sie von diesen Strukturreformplänen?
Mir leuchten die ein. Die sind auch nicht ganz neu. Also es gab ja zumindest Teile davon auch schon in diesem Papier von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Verteidigungsministerin, und dem damaligen Generalinspekteur General Zorn. Insofern ist das jetzt für die Leute, die sich in dem Feld irgendwie bewegen, nicht umwerfend neu alles. Ich finde, es ergibt extrem viel Sinn zu sagen, okay, eine Führungsinstanz statt zwei, 4 Teilstreitkräfte und dann eben dieses Unterstützungskommando, wo bestimmte Dinge drin sind wie ABC-Abwehr, die Feldjäger und ähnliches und auch die Sanität. Außerdem ist es ja auch so, dass Herr Pistorius schon versucht hat, das Ministerium zu verschlanken und 300 Dienstposten an nachgelagerte Behörden geschoben hat. Und man muss es klar sagen, also das sind jetzt keine gewaltigen, drastischen Reformen. Es sind aber auch keine Reförmchen. Aber allein das durchzukriegen, glaube ich, kostet viel Kraft und viel politisches Gewicht. Also das Bundesverteidigungsministerium ist einfach extrem groß und ist ein Organismus mit sehr starken Abwehrkräften. Und allein, dass man das geschafft hat, diese Verschlankung herbeizuführen, finde ich schon, ist ein Gewinn und muss man Herrn Pistorius hoch anrechnen. Was es jetzt wirklich alles bringt, dafür ist es natürlich noch ein bisschen zu früh. Also ich meine, die Bundeswehr hat ein grundlegendes Problem. Wir haben das vorhin kurz angedeutet. Die haben zu wenig Personal. Und zwar nicht auf Ebene von Generälen oder Obersten.
Nein, da haben sie genauso viele wie zu kalten Kriegszeiten. Ne? 200 plus hatte die Bundeswehr zu Zeiten des Kalten Krieges. Und da hatten wir, glaube ich, so um die 500.000 Soldaten in der Bundeswehr. Und jetzt sind wir bei 181.000 und wir haben noch 200 plus Generäle und Admiräle.
Ja, und so Generäle und Admiräle sind auch ziemlich teuer. Also die sind ganz ordentlich besoldet und da liegt eben sozusagen der Hase im Pfeffer. Kann man da etwas ausdünnen und dann natürlich auch vielleicht Anreize schaffen, um die Ränge in der Hierarchie weiter unten bei der Truppe, wo eben händeringend Leute gesucht werden, die eben den Dienst tun in Grün, wie man immer so schön sagt. Und ob das jetzt wirklich was nutzt in diese Richtung, das ist noch völlig offen. Ja. Und dann haben wir natürlich, ich habe das vorhin schon angedeutet, noch viele, viele Probleme, wo ich sagen würde, also Digitalisierung, riesiges Problem in Deutschland. Da wäre im Grunde ja die Bundeswehr als ein riesiger Apparat mit 250.000 insgesamt Personen, die da arbeiten und einer gewaltigen Bürokratie. Ja, böse Zungen sagen ja immer, die Bundeswehr ist im Grunde nur eine gewaltige Verwaltungsbürokratie mit angeschlossenem Streitkräftebetrieb. Da wäre das ja quasi eine low-hanging fruit. Also hier hätte man jetzt quasi die Möglichkeit, mal wirklich zu sagen, wir digitalisieren hier mal wirklich. Und dann würde man auch mal sehen, was man dann vielleicht, wenn man diese ganzen papierlastigen, extrem zeitaufwendigen Vorgänge, konkretes Beispiel, ne, wir haben das gelesen, Airport, Kabul, Evakuierung, es hat 6 Tage gedauert, bis dieses Brandschreiben auf Papier den Schreibtisch des GI erreicht hat.
Ja.
Ja, also, wenn man diese Dinge mal beschleunigen würde und dann nicht noch x Leute irgendwie sich Papier gegenseitig in die Hand drücken und so, dann wäre auch nochmal zu gucken, welche Effizienzgewinne man rausholen könnte aus dem Apparat, so wie er jetzt ist und was man dann vielleicht umschichten könnte.
Ja. Über die Schwierigkeiten der Digitalisierung bei der Bundeswehr, da hatten wir auch in der letzten Folge unseren Schwerpunkt mit Falk Steiner. Sie kennen sich ja sowieso quasi von Aufgabenwesen her sehr gut mit Cybersicherheit, Robotik und künstlicher Intelligenz im Militär aus. Also mit der neueren Art der Kriegsführung. Wir haben ja über die 100 Milliarden Euro gesprochen, was die Bundeswehr dafür alles beschafft, ne? Von der Socke bis zum F-35 oder auch zur Fregatte. Aber wie sieht's denn aus mit den Investitionen in diesem Bereich für die neuere Art?
Ja, also da ist natürlich ein ganz wichtiges Augenmerk, was die Ukraine angeht. Ich will mal sagen, es gibt da das extrem zu beobachten gerade. Die Ukraine sieht sich zum Beispiel diesen Angriffen mit Einwegdrohnen ausgesetzt und muss im Grunde von jetzt auf morgen ein Sensornetzwerk bauen. Wie machen sie das? Sie nehmen ein paar 100 Holzpflöcke, rammen die quer übers Land verteilt in den Boden, binden ein Telefon dran und ein Mikrofon und machen dann mit ein bisschen Software schnell daraus ein flächendeckendes, die gesamte Ukraine abdeckendes akustisches Sensornetzwerk. Und so können sie dann eben, wenn die Shahed-Drohnen angeflogen kommen, hören, wo die sind und in welche Richtung sie fliegen und danach eben ihre Luftverteidigung ausrichten. Das kostet ein paar tausend Dollar. Mhm. Das könnten sie jetzt quasi äquivalent bei einem großen deutschen Rüstungshersteller mal bestellen. Dann dauert das irgendwie 15 Jahre und kostet das Tausendfache. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ja? Also wir können natürlich auch nicht irgendwie als reguläre Streitkraft in der NATO und so einfach Dinge mit ein bisschen Isolierband zusammenkleben und sagen, passt schon. Aber gerade in diesem Hochtechnologiebereich, wo wir ja unfassbar kurze Innovationszyklen haben, ne? Also wenn wir jetzt nur mal an sowas denken wie ChatGPT, mit dem wir jetzt alle mal Kontakt hatten, wenn Sie gucken, diese Textgenerierung oder auch andere Foundation Models, wie zum Beispiel Midjourney oder DALL-E, mit denen ich Bilder generieren kann, ein Jahr Entwicklungszeit in diesen Bereichen sind also Ewigkeiten, ja. Die Qualität hat sich bei dieser Bildgenerierung zum Beispiel drastisch verbessert innerhalb kürzester Zeit. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen eigentlich diese Sachen auch militärisch nutzen, aber standardmäßig ist so ein Rüstungsentwicklungs- und dann Beschaffungsvorhaben bei uns irgendwie so 20 Jahre lang, dann fragt man sich, wie das zusammengeht. Wir müssen an dieser Stelle die Bundeswehr auch ermuntern, den Rechtsrahmen auch so zu ändern. Die Leute wollen das, glaube ich, sogar auch. Aber oft können sie eben einfach nicht anders, weil ihnen die Hände gebunden sind, weil es eben Vorschriften gibt, ja. Mhm. Aber dann muss man eben die Vorschriften auch so ändern, dass die Leute zum Beispiel mal experimentierfreudiger an die Sachen rangehen können und sagen, hey, hier ist ein Start-up, die bauen irgendwas, was auch immer, ist jetzt egal. Es kann ein Stück Software sein, es kann auch irgendwie eine Drohne sein, ist ja egal. Kann das für uns, für die Truppe nützlich sein? Bringt das unseren Leuten was? Wollen die das mitnehmen mit ihrem Puma? Oder wollen die Infanteristen das? Nutzt ihnen das? Können wir das alles mal schnell ausprobieren? Und wenn ja, und es nutzt, wie kriegen wir möglichst schnell einen Rollout hin, dass möglichst viele davon profitieren und so? Diese Sachen. Ich glaube, da ist noch extrem viel Luft nach oben. Und da könnte man viel machen, was die Leute auch motivieren würde. Ne? Also die, die den eigentlichen Dienst tun, die wissen ja um die gesamten Hightech-Lösungen, die sind ja in ihrem Privatleben permanent davon umgeben. Und die fänden das, glaube ich, auch ermunternd, wenn sie halt sagen, hey, wir gehen auch als Streitkraft in diese Sachen rein und beschäftigen uns damit und gucken, was wir davon nutzen können. Natürlich müssen wir aufpassen, wir müssen das verantwortungsbewusst tun, wir müssen auf all die Regeln achten, die für uns sinnstiftend sind als Bundeswehr. Und das muss natürlich, gerade wenn es dann darum geht, dass da irgendwie noch Gewaltausübung am Ende steht, ja, wenn wir jetzt über Waffenwirkung reden, dann muss das natürlich kriegsvölkerrechtskonform sein und so weiter. Also ich sage jetzt nicht, blindlings in die Technologie reinrennen. Aber nochmal, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Bisschen schneller werden wäre schon gut und würde, glaube ich, sehr viele Leute auch motivieren. Und da kämen, glaube ich, gute Ergebnisse bei raus. Vielleicht an dieser Stelle, Cyber Innovation Hub in Berlin versucht es ja schon, so wie ich das beobachte von außen, in verschiedenen Formaten im Kleinen. Und vielleicht könnte sowas in der Art tatsächlich eine Blaupause sein, mehr Dinge einfach mal zu versuchen und sich ein bisschen in die Dinge ja so richtig reinzubegeben, statt vorher zu versuchen, am Schreibtisch alles schon irgendwie rechtskonform möglichst vollständig irgendwie aufgelöst zu haben an Fragen, die sich ergeben könnten.
Machen wir einen großen Sprung von der Bundeswehr und von der Reform der Bundeswehr in die Ukraine. Wenn Sie solche Äußerungen hören vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj wie diese Woche, als er gewarnt hat, dass die Ukraine ohne die Militärhilfe aus den USA verliert, geht es Selenskyj dann aus Ihrer Sicht vor allem darum, den Druck auf die Republikaner im US-Kongress zu erhöhen, die ja darüber abstimmen müssen, ob es dieses Militärhilfepaket gibt, beziehungsweise es ist ja vor allen Dingen der Sprecher der Republikaner im US-Kongress, der diese Abstimmung freigeben muss. Oder haben Sie den Eindruck, Selenskyj muss sich auch richtige Sorgen machen, dass sein Land verliert?
Beides. Selenskyj muss sich Sorgen machen. Also die Situation ist extrem angespannt. Ich bange im Grunde mit Blick auf die nächsten paar Wochen und Monate, auch wenn der Boden dann es wieder zulässt, die kommende russische Offensive, die bevorsteht und was die an Ergebnissen bringt. Und eben mit Blick auf die Frage, ob die Ukraine es schaffen wird, da Durchbrüche zu verhindern, bis eben ja die ersten Lieferungen von diesen 800.000 Schuss ankommen, die der tschechische Präsident organisiert hat. Das Hauptproblem neben dem Personal in der Ukraine ist eben der Mangel an Artilleriemunition und das müssen wir uns ganz klar auch Deutschland ankreiden lassen. Da haben wir einfach geschlafen, das hätten wir im ersten Jahr des Krieges alles ankurbeln müssen. Also er hat recht, der Druck auf die Ukraine ist immens, die zahlen unsere Versäumnisse gerade mit Blut. Aber er versucht natürlich auch Druck aufzubauen und hier würde ich vielleicht mal Vorsicht anmahnen. Ich glaube, die Lage in den USA ist nicht so simpel, wie sie gerne gestrickt wird. Also zu sagen, Selenskyj baut Druck auf die Republikaner auf, insinuiert ja, dass Biden eigentlich will, nur kann er nicht, weil ihm die Hände gebunden sind. Und ich glaube, es ist komplizierter als das. Also ich glaube, ein Teil des Problems ist tatsächlich eben auch bei Biden und im Weißen Haus und in seinen Beratungsstrukturen zu suchen. Deswegen, also ich bin, glaube ich, der Letzte, der die Republikaner in ihrem aktuellen Zustand, in dem diese Partei sich befindet, verteidigen würde. Aber es ist eben leider, muss man sagen, tatsächlich nicht nur so, dass die Republikaner da alleine die Verantwortung für tragen. Ich glaube, im Weißen Haus gibt es auch nach wie vor ein, wie ich finde, Übermaß an Zögern und wir würden in Deutschland sagen, ein Übermaß an Besonnenheit und im Grunde auch eine gewisse Strategielosigkeit mit Blick auf dieses Thema. Plus, jetzt funkt natürlich längst schon der Wahlkampf, der begonnen hat, dazwischen in den USA und da verrate ich, glaube ich, keine sonderlich überraschende Neuigkeit, wenn ich sage, das droht uns hier demnächst dann auch. Ne? Das kommt hier genauso, dass diese Diskussion im Wahlkampf dann stärker politisiert wird. Das halte ich für ja, nahezu unausweichlich und das ist für die Ukraine natürlich nicht gut.
Klar, also was die USA angeht, was den amerikanischen Präsidenten angeht, die Entscheidung, die Ukraine zu unterstützen mit Waffen, aber zum Beispiel nach der Einschätzung eines Militärexperten, der bei uns auch häufig zu Gast ist, der österreichische Oberst Markus Reisner, der immer sagt, zum Kämpfen gerade ausreichend, aber zum Gewinnen zu wenig, ne? Oder zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Also diesen Schuh zieht unser Militärexperte in jedem Fall, Joe Biden, an. Und dann fand ich jetzt auch noch interessant die Meldung aus Washington mit Blick darauf, dass die Ukraine ja mit ihren Drohnen Raffinerien auf russischem Territorium sehr erfolgreich ins Visier nimmt und da offenbar ja die Warnung aus Washington auch um die Sorge um einen steigenden Benzinpreis, also die Warnung aus dem Weißen Haus, doch dort nicht zu erfolgreich zu sein, also ne, an die Adresse der Ukraine.
Ich will das mal auf einen Punkt bringen. Es heißt ja immer, die Biden-Strategie sei die des Boiling the Frog. Und es überrascht mich, wie viele Menschen das einfach unhinterfragt so glauben. Also Boiling the Frog im Sinne von, das ist alles von langer Hand strategisch genau geplant und war immer so gedacht, die Unterstützung so ganz langsam hochzufahren, um Putin sozusagen ja im Grunde unbemerkt weich zu kochen und somit der Ukraine da irgendwie am Ende zu helfen. Und ich habe immer gesagt, das war nie in irgendeiner Weise eine geplante Strategie. Das war alles immer genauso chaotisch, wie es von außen aussah. Bloß Boiling the Frog klingt halt super und kann man sozusagen drüber kleistern, um so zu tun, als ob das alles strategisch so gedacht gewesen wäre. Ich habe das von Anfang an nicht geglaubt und es verdichten sich einfach die Anzeichen, dass das eine nette Formel ist, mit der man das irgendwie politisch verkaufen kann. Aber ja, die Ukraine-Hilfen sind nicht nur auf beiden Seiten des Atlantiks genauso strategielos und zum Teil chaotisch und planlos und verstolpert, wie sie aussehen von außen. Das ist kein Masterplan, den wir da haben. Das ist nämlich das Problem, dass wir den nicht haben.
Jetzt könnten wir das Gespräch an dieser Stelle beenden. Ich habe noch weitere Fragen, die ich Ihnen aber bei einer nächsten Einladung in unseren Podcast stellen würde, zu Russland, zum nuklearen Atomschild. Wir hatten auch noch überlegt, über die NATO zu sprechen, aber ich würde jetzt hier einen Strich ziehen, nicht aber ohne Sie zu fragen, ob Sie noch irgendetwas für uns haben, was uns positiver ins Wochenende gehen lässt, also sozusagen die gute Nachricht fürs Wochenende.
Ich werde das immer gefragt. Ich bin der falsche Mann für Zuversicht.
Ich hab nicht Ihren Spitznamen Dr. Doom erwähnt, außer dass ich es jetzt mache, wie Doom und Gloom. Okay. Keine gute Nachricht von Dr. Doom.
Doch, ich habe eine gute Nachricht. Ganz ehrlich, jetzt gehe ich an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Ich habe ja ein Plädoyer dafür gehalten, dass wir mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und Empathie diese Diskussion um die Zeitenwende führen müssen. Und es ist eine Zeitenwende. Wir leben in komplett anderen Zeiten. Ich will an einen Punkt zurück, wo ich wieder das machen kann, was ich eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Ich habe mich mit Rüstungskontrolle und Abrüstung beschäftigt. Und wie gerne würde ich all das wieder machen und im Prinzip Plädoyers dafür halten, warum wir bestimmte Rüstungen begrenzen sollten oder manche Waffen vielleicht gar nicht bräuchten und so weiter und so fort. Und ich finde mich jetzt wieder in einer Situation, wo ich rumlaufen muss und sagen, Leute, wir müssen ausrüsten und aufrüsten. Also auch für mich ist es ja schwierig. Ich habe wirklich eine Wende hinlegen müssen im Kopf. Und deswegen versuche ich immer, den anderen Leuten so diesen Benefit of the Doubt zu geben. Und wenn wir das hinkriegen, und ich glaube, wir schaffen das, dann könnten wir in Deutschland und auch in Europa, wo dieselben Prozesse ja überall laufen, die Finnen und die Schweden sind in die NATO gegangen. Das ist für die undenkbar gewesen
vor kurzem. Riesenschritt.
So. Und wenn wir das hinkriegen, als EU, uns ein bisschen mehr einzuhaken, sicherheitspolitisch gemeinsam zu denken, uns ein bisschen stärker koordinieren, dann sind wir 450 Millionen Menschen, die in erheblichem Wohlstand leben, schlau sind, die innovativ sind, die technologisch tolle Sachen machen und können. Und dann könnten wir mit dem bisschen, was wir uns zusammenlegen, irgendwie auch unsere Sicherheit ohne Probleme, auch gegen dieses riesige Russland, was uns ja ansonsten aber in allen Kennzahlen unterlegen ist, könnten wir bestehen und müssten keine Angst haben. Und es ist keine Kriegstreiberei und kein Militarismus, sondern es ist nur das sich einstellen auf das Notwendige. Und das müssen wir einfach in einem fortlaufenden, diskursiven Prozess verhandeln, wie wir das hinkriegen.
Herr Sauer, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen wirklich für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzung und dann noch für den schönen Gedanken zum Schluss. Und wir haben ja schon eine Verabredung für ein nächstes Mal.
Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss. Und dann haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Ausgabe, Carsten.
Ja, wir haben eine Mail gekriegt, eine von vielen, von Christian Weimeyer ist diese und ich zitiere mal, er schreibt, liebes Streitkräfte und Strategieteam, ich hätte erwartet mit CIR, da ging es also um die neue vierte Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum, der Bundeswehr mit CIR will sich Deutschland für die digitale Kriegsführung rüsten, also für das Abwehren digitaler Angriffe und das aktive Hacken feindlicher Systeme, Sabotage, Desinformation etc., was Russland offenbar permanent macht. Auch bei NATO-Partnern. In der Podcast-Folge ging es dagegen nur um die digitale Aufrüstung bestehender Systeme. Auf den Punkt gebracht, was spricht dagegen, fragt er, dass die NATO ein Heer von Hackern auf Russland loslässt oder passiert das schon? Könnt ihr noch was dazu sagen? Wir können, und ich habe Falk Steiner, den Autor dieses Schwerpunktes in dem Podcast, angeschrieben und gesagt, kannst du uns mal ein paar Zeilen aufschreiben, was fällt dir dazu ein? Falk hat geantwortet und das lese ich auch mal kurz vor. Er schreibt, wir haben das Thema ja tatsächlich nur oberflächlich angeschnitten, aber nicht vertieft. Tatsächlich gehören auch die Bereiche der Abwehr und des Angriffs mit entsprechenden digitalen Wirkmitteln zum CIR. Etwa die Soldaten in Rheinbach, die Cyberoperationen ausführen, bei denen kommen wir als Journalisten aber nicht so leicht nah dran. Was wundert, das ist sehr geheim. Außerdem wäre das eine komplett eigene Folge. Allerdings darf Herr Weimeyer davon ausgehen, sagt er, dass innerhalb des NATO-Verbundes eine durchaus veritable Menge an Hackern aktiv ist, arbeitet. Allerdings unterscheidet sich das vor allem im Fall Russlands dadurch, dass das üblicherweise, jetzt schreibt er, brave Staatshacker sind, also Leute, die sich an Recht und Ordnung halten. In Deutschland sowieso, da offensive Operationen in vielen Fällen unter Parlamentsvorbehalt stehen würden. In Russland dagegen ist die Nähe zwischen Militärgeheimdienst, GRU und Cyberkriminellen immer wieder belegt, so Falk Steiner. In deutschen Sicherheitskreisen spricht man da von einer nahezu symbiotischen Beziehung. Also ja, da passiert was. Wir finden es schwer, Einzelheiten rauszukriegen, aber man kann es mit Sicherheit nicht mit dem vergleichen, was von Moskau aus in den Westen darum gehackt wird und zu uns kommt.
Das also die Antwort für unseren Hörer Christian Weimeyer von Falk Steiner. Und das war's. Wir sind am Ende dieser Folge, fast jedenfalls. An diesem Wochenende reist Kanzler Scholz nach China und über seine Reise und auch die Rolle Chinas im russischen Krieg gegen die Ukraine spreche ich am nächsten Dienstag mit Professor Dr. Maybrit Stumbaum. Maybrit ist Professorin für internationale und sicherheitspolitische Studien am George C. Marshall European Center for Security Studies in Garmisch in der Nähe von München und sie ist auch Direktorin des Spear Instituts. Also für uns genau die richtige Gesprächspartnerin und für unseren Podcast. Also bis nächsten Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Schönes Wochenende. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke. Und jetzt haben wir zum Wochenende noch einen Tipp für die ARD-Audiothek oder aus der ARD-Audiothek. Dort gibt es eine neue Staffel des Podcasts Die Paartherapie. Konflikte gibt es ja nicht nur zwischen Ländern, sondern, wie möglicherweise viele von uns wissen, auch im Privaten.
Echte Paare.
Als erstes kam mir in den Kopf, für mich ist Familie Ballast eigentlich.
Echte Probleme.
Dann sind irgendwie die Kinder gekommen, eins nach dem anderen. Und die Zeit, die man miteinander verbringt, die existiert eigentlich nicht mehr.
Und einer, der versucht zu helfen.
Es gibt keine Möglichkeit, hier nur einen faulen Kompromiss zu machen.
Die Paartherapie, der Podcast von NDR 2 mit Host Maria Richter und Paarcoach Erik Hegmann. Ab sofort jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.